Ja, ja, ja. Ist der Ruf erst ruiniert? Glaubt es sich ganz ungeniert. Ja, ich habe mich heute auch extra schön angezogen, nicht wahr? Nee. Wobei, ich habe das versucht. Ich habe mir ein schönes Jackett angezogen. Ist leider jetzt gerade im Lobpreis ein Knopf abgegangen. Heißt entweder, dass ich zu dynamisch singe oder Weihnachten liegt hinter uns. Und es gab echt gutes Essen. Okay, ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Schön, viele Gesichter zu sehen, auch viele Bekannte. Das finde ich auch echt schön, hier auf eine gewisse Art und Weise auch in Gesichtern und in Geschichten zu Hause sein zu dürfen. Mit der Matthäus-Gemeinde verbindet mich tatsächlich auch in erster Linie erstmal Evangelische Allianz, weil ich weiß, als wir vor vielleicht 20 Jahren zusammensaßen mit Volker Roggenkamp, da hieß das für uns damals noch Jugendallianz. Da gab es auch eine Jugendallianz, junge Gruppen und Menschen treffen sich. Das hat sich dann irgendwann mit der Jugend auf jeden Fall gegeben und auch mit der Jugendallianz. Aber genau, da weiß ich noch, haben wir uns immer mal wieder getroffen, hier nebenan in eurem Pfarrheim, wie auch immer ihr das nennt. Ich habe heute hier eine Aufgabe, die mir persönlich große Freude macht, die aber nicht ganz einfach ist, denn ich muss drei Dinge zusammenbringen. Erstens eine Story, eine Geschichte, denn am Ende dieser Geschichte oder auf dem Höhepunkt dieser Geschichte gibt es ein Lehrstück, ein Stück Theologie, ein Stück Lehre. Und das Ganze soll eingebunden sein in einen Slogan. Und das ist der Slogan, der über der Allianz Gebetswoche steht. Joy. Genau. Und das alles zusammenzubringen, wir werden mal sehen, wie gut das funktioniert. Erstmal zur Geschichte. Wir sind unterwegs mit zwei Jesus-Freaks im besten Sinne. Ich danke dir, Rainer, dass du das kurz nochmal erläutert hast und ihr habt mitbekommen, das ist mehr Aufgabe als Beschreibung, was da eigentlich gesagt wird, wenn ich denn von den Jesus-Freaks komme und irgendwie, wie hieß das, in überdurchschnittlicher Art und Weise hingegeben an eine Sache. Das weiß ich nicht, ob das zutrifft. Auf jeden Fall ist mir das Aufgabe, ich will das gerne sein, in überdurchschnittlicher Art und Weise hingegeben an Jesus Christus. Das wäre schön. Wir haben uns das tatsächlich als Jesus-Freaks oben drüber geschrieben, weil Jesus für uns in gewisser Art und Weise Programm ist. Jesus, Punkt. Für uns soll das Mittelpunkt, Kern und Ziel dessen sein, was wir als Gemeinde tun und als Gemeinschaft tun. Das tun wir in Münster seit etwa 25 Jahren in verschiedensten Standorten. Zurzeit haben wir leider keine Räume, die wir unser eigen nennen können, sind aber freundlicherweise aufgenommen worden. Nachdem die Osmo-Hallen abgerissen worden waren, sind wir dann ein Jahr lang in der Überwasserkirche gewesen, wo wir dankenswerterweise Gottesdienst feiern konnten. Und da war der Gottesdienst, Dienst. Für uns auch was ganz Besonderes, da vorne im Altarraum zu stehen. In dieser harten Corona-Zeit war da auf jeden Fall möglich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern konnten. Genau, im letzten Jahr oder seit dem letzten Jahr sind wir dann im Paul-Gerhardt-Haus beziehungsweise in der Erlöserkirchengemeinde untergekommen und dürfen da miteinander Gottesdienst feiern. Zurzeit sind wir, ich schätze mal, so ein fester Kern von 40, 50 Menschen, die gemeinsam Jesus-Freaks sein wollen. Wir wollen besonders Kirche sein für Menschen, die vielleicht nicht morgens um 10 frisch gewaschen mit Jackett an in der Matthäusgemeinde sitzen, sondern für die auch 16 Uhr nachmittags, da feiern wir Gottesdienst, eine Herausforderung ist. 16 Uhr mit Jackett im Gottesdienst sitzen. Genau, so viel vielleicht zu uns als Gemeinde, zu mir als Person gibt es jetzt, werden wir sehen, ob es da noch was zu sagen gibt. Ich selber arbeite in Hiltrup zurzeit als Lehrer für Religion und Philosophie und Musik. Die Menschen, um die es heute geht in dieser Story, sind zwei Jesus-Freaks im besten Sinne, die tatsächlich hingegeben sind in außerordentlichstem Maße an Jesus Christus. Wir haben es zu tun mit zwei Menschen, die für uns bekannt sind als Paulus und Barnabas, damals 20 Jahre nach Jesu Tod ungefähr, ausgesandt wurden von einer der allerersten Christengemeinden in Antiochien. Und die machen sich auf den Weg damals. Paulus und Barnabas, gesandt von ihrer Gemeinde zur Missionsreise. Und wir lesen in der Apostelgeschichte von dieser Missionsreise. Und es ist wirklich eine super Story. Die ist auch ein bisschen skurril, darum ist das für mich eine Herausforderung. Aber Lukas ist so ein super Geschichtenerzähler und erzählt das tatsächlich in der Apostelgeschichte auf eine Art und Weise, die ich wirklich hinreißend finde. Zum Zusammenhang, die beiden sind unterwegs auch schon eine ganze Zeit, ist so ihre dritter, vierter Punkt. Wir befinden uns in der heutigen Türkei, an einem Ort, von dem ein Archäologe, zumindest auch da habe ich mal Wikipedia gefragt, der Meinung ist, es wäre doch sinnvoll, den mal auszugraben. Aber ihr seht, so unbedeutend ist dieses kleine Fleckchen Land, dass noch kein Archäologe losgezogen ist, um Lystra auszugraben. Tatsächlich liegt es in der heutigen Türkei, für die Pauschaltouristen unter uns so ungefähr 200 Kilometer nördlich von Alanya. Ah ja, da waren wir. In Türkei. Damals nicht in der Türkei, sondern damals auf dem Gebiet des Römischen Reiches, das sich ja schon relativ weit erstreckt hat, so einmal rund ums Mittelmeer. Und von daher können da Paulus und Barnabas wahrscheinlich ganz gut sich unterhalten, die Sprache. Naja, ich meine, man spricht da auch Lykaonisch. Das ist in dieser Gegend die Sprache, die man spricht, denn es ist Lykaonien. Das wird sicher auch eine gewisse Sprachbarriere gewesen sein. Wir werden das auch im Laufe der Geschichte noch sehen, was da Probleme waren. Die beiden, Paulus und Barnabas, sind gebildete Juden und sie sind wirklich absolut begeistert und auch begeisternd. Es ist aber nicht immer ganz problemlos, was mit den beiden so passiert. Und die Geschichte, die wir heute hören, ist tatsächlich auch eine, wo ich sagen würde, ich weiß nicht, ob man das als Erfolg verbuchen kann im Rahmen ihrer Missionstätigkeit. Sie kommen aus Ikonion, das heutige Konya, das ist ein bisschen größer, da gibt es auch heute noch eine Stadt. Und in Ikonion, da hatten sie in der Synagoge gepredigt, wie sie das damals als Juden getan haben, wurden gefragt, könnt ihr nicht was sagen, also so wie ihr mich heute gebeten habt, wurden damals Paulus und Barnabas gebeten, erzählt doch mal was. Und dann haben sie erzählt von ihrer Hoffnung, von ihrer Begeisterung, davon, dass sie Jesus Christus als Messias erfahren haben und erlebt haben. Und sie waren so überzeugend, dass im Rahmen dieser Gottesdienstversammlung, die sie da hatten, Menschen auf sie zugekommen sind und haben gesagt, ey, das war richtig gut, kommt ihr nächste Woche wieder? Und das will schon was heißen. Ich weiß nicht, wann ihr das zuletzt einem Gastprediger mal gesagt habt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall gibt es sogar noch Leute, die nicht nur sagen, kommt ihr nächste Woche wieder, sondern kommt doch bitte mit zum Kirchencafé. Wir müssen das hören. Was habt denn ihr da am Gehen? Und es gibt tatsächlich auch ein bisschen Stress von denen, die in dieser Gemeinde sind, die das nicht ganz glauben können, dass der Messias da ist, dass in Jesus Christus sich diese Verheißung, die das Volk Israel hat, erfüllt hat. Da kommen sie her. Sie sind mal lieber gegangen, denn die Menschen wurden zudringlich. Es Worte wie Steinigung waren im Raum und dann haben sie gesagt, okay Leute, wir machen uns mal vom Acker, wir gehen nach Lystra und dort sind sie jetzt unterwegs und ja, scheinen ganz überzeugend zu sein bei dem, was sie da so zu sagen haben. Denn es kommt zu folgender Situation. Es war da ein Mann in Lystra, der saß da ohne Kraft in den Füßen. Er war gelähmt von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden. Ach so, ihr lest das damit, das ist ja klug. Der hörte Paulus reden. Und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, da sprach er mit lauter Stimme, stell dich aufrecht auf deine Füße. Und der sprang auf und ging umher. Ich habe gesagt, einiges ging vielleicht falsch in dieser Missionsreise. Das auf jeden Fall nicht. Das müsst ihr euch vorstellen. Da ist ein Mann, der hört einer Person zu, die er nicht kennt. Und dann dieser Moment, Paulus blickt ihn an, sieht in seine Augen und sieht in seinen Augen, dieser Mann, der glaubt, dass ihm geholfen werden kann. Was muss da passiert sein? Ein Wunder. Ein Mann, gelähmt von Kindesbeinen an, glaubt, dass ihm geholfen werden kann. Ein wahnsinniger Moment. Und Paulus blickt ihm in die Augen und sieht, an dieser Stelle kann Gott wirksam sein. In dem Moment, wo jemand glaubt, wo jemand sagt, ja, ich lasse mich darauf ein und mag es nur Senfkorn groß sein, in diesem Moment kann Gott wirken. Und Paulus erkennt den Moment und erkennt dieses große Geschenk, was diesem Mann gegeben ist. Und dann sagt er, okay, dann will ich es wagen. Dann will ich Gott bitten um ein Wunder. Und er sagt, steh auf. Wir erkennen da wieder, wie auch Jesus Menschen geheilt hat. Ganz häufig sagt er, dein Glaube hat dir geholfen. Wahnsinn. Da ist einiges richtig gut gelaufen. Und natürlich passiert, was passieren muss. Das Volk sieht, was Paulus getan hat. Natürlich wissen die das. Habt ihr gesehen? Der Lars oder wie auch immer, also die haben ja eigentlich immer so Namen, die wir nicht kennen, aber der war ein Lars oder ein Michael oder ein Dieter. Habt ihr gehört? Der Lars, der lahme Lars, der kann laufen. Du bist bescheuert, der kann nicht laufen, der ist gelähmt. Nein, ich habe das gesehen, der kann laufen. Menschen kommen zusammen. Und ich weiß nicht, was Paulus und Barnabas in dem Moment denken. Vielleicht denken sie, okay, cool, das läuft ziemlich gut für uns. Und dann läuft das Ding ein bisschen aus dem Ruder. Denn die Menschen sehen, da ist ein Wunder passiert und sagen anderen, da ist ein Wunder passiert. Unglaubliche Dinge passieren hier. Und die denken, ja klar, was ist hier passiert? Da ist ein Wunder passiert. Und das kriegt spitz zuletzt auch der Priester im Tempel vor der Stadt. Der Priester im Zeus-Tempel. Und denkt, endlich, endlich, es ist passiert. Ein Wunder in unserer Stadt. Und wird ganz geschäftig. Und die Leute sagen, preis den Göttern. Das sind nämlich gar nicht alles Juden. Also an dieser Stelle offensichtlich relativ wenige. Christen sind das sowieso nicht, die gibt es ja noch nicht. Also in Antiochien. Ja, aber hier First Contact. Und was machen die? Die preisen ihre Götter. Und ich weiß nicht, was der Priester in dem Moment denkt. Denkt so, oh, cool, jetzt geht's richtig rund. Und ruft seine Tempeldiener und sagt, hey Leute, wisst ihr was? Es ist ein Wunder geschehen. Und wir müssen opfern. Lasst uns opfern. Na klar, was machen wir sonst? Wir brauchen Vieh, Viehzeug. Wir brauchen, bringt das ganze Geschirr her. Wir brauchen Holz für das Feuer. Wir brauchen Weihrauch. Wir machen da eine Riesennummer raus. Das ganze Volk soll kommen und wir opfern. Halleluja. Also wohl bei Halleluja werden sie nicht gesagt haben. Sie haben gesagt, preis Zeus, preis Hermes. Und waren sich ganz sicher, dieser Paulus, dieser beredte, schmucke Mann, also wohl schmuck, ich weiß nicht, auf jeden Fall überzeugend, charismatisch, das ist Hermes, das muss er sein, der Götterbote, der erzählt von. Und der andere, ein bisschen älter, Barnabas, das ist Zeus. Und ich weiß nicht, wie es Paulus und Barnabas in dem Moment ging, aber die gucken sich an und sagen so, oh Mann, ich hab dir doch gesagt, lass uns den erst erklären, wie das alles funktioniert mit dem Glauben. Und dann machen wir den ganzen Wunderkram. Ja, aber ich weiß auch nicht. Ja, aber das geht doch voll nach hinten los. Guck doch mal, da kommen die und jetzt bringen die Opfer an. Und die rufen alle, ja, raus zum Tempel des Zeus. Oh, das können wir doch nicht bringen. Okay, das ist wirklich nach hinten losgegangen. Und tatsächlich sehen sie die Menge vor sich, werfen sich vor ihnen auf die Knie und rufen auf Lykaonisch, Heil Zeus, Heil Hermes. Also spätestens da merken sie, da geht irgendwas voll nach hinten los. Und merken, da müssen wir was machen, müssen da wirklich reingehen. Und sie tun, was man offensichtlich in der Antike macht, wenn man außer sich ist, wenn man sagt, das ist furchtbar, das ist schlimm, das geht gar nicht. Sie zerreißen ihre Kleider, nicht nur so ein Knopf, der da abgeht, sondern das Jackett von oben nach unten durch. Das geht gar nicht, was ihr macht. Und es ist nicht so, dass sie das von vorne sagen, sondern sie springen unter die Leute, heißt es da im Text. Sie gehen von einem zum anderen und rütteln sie und schütteln sie und sagen sie, fass mich an. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut wie ihr. Wenn ihr jetzt anfangt, uns anzubeten, dann habt ihr überhaupt gar nicht verstanden, worum es geht. Und Barnabas sagt, siehst du, sag ich doch. Wir erklären erst. Ihr Männer, was macht denn ihr da? Wir sind sterbliche Menschen wie ihr. Und wir predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen nichtigen Göttern. Und nicht, dass wir diese nichtigen Götter sind. Bekehrt euch zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat. Was damals so viel heißt wie alles. Alles, alles, alles. Und glaubt, der Himmel, das ist nicht euer Uranus und das Meer, das ist ihr nicht Pontus. Und Gaia ist nicht die Mutter von allem. Und ach Leute, das läuft echt schief mit euch. Ich glaube, was sie ihnen sagen damit ist, es ist richtig, wie ihr reagiert. Dass ihr niederfallt, dass ihr anbetet, dass ihr dankbar seid und alles gebt dafür. Das ist genau richtig. Aber es gibt da eine Information, die ihr braucht und die ihr nicht habt. Es gibt einen lebendigen Gott, der das alles geschaffen hat. Es gibt einen lebendigen Gott, vor dem sich niederzuwerfen, das Beste ist, was ihr machen könnt. Das tut ihr richtig und das tut ihr richtig gut. Aber ihr könnt halt nicht wissen und darum sind wir da, dass es eine gute Nachricht für euch gibt. Und diese gute Nachricht ist, dieser ewige Gott, dieser Schöpfer, der ist Mensch geworden. Sie sagen ihnen damit, richtig gemacht, ihr betet an. Falsch gemacht, ihr betet wen Falsches an. Das ist sicher hart für die Menschen auch zu hören. Aber sie ersparen es ihnen auch nicht, zu sagen, ihr müsst euch bekehren. Ihr müsst euch bekehren. Und die, ich weiß nicht, was sie gedacht haben, ja, woher sollen wir das denn wissen? Wie sollen wir das denn wissen, dass es da irgendwie einen Gott gibt, der Schöpfer ist von allem, der sich irgendwie offenbart hat? Und dann versucht Paulus ihnen das zu erklären. Wisst ihr, Gott hat sich gezeigt in einem Volk, in Israel. Gott hat Propheten geschickt. Gott hat sich bezeugt in unserem Volk auf eine ganz besondere Art und Weise. Und euch, wisst ihr, ihr konntet es nicht wissen, euch hat er so lange so laufen lassen. Aber eine Sache, die kennt ihr doch, oder? Gott hat sich auch euch, obwohl ihr nicht zu diesem Volk gehört, obwohl die Propheten nicht zu euch gekommen sind, hat sich bei euch bezeugt, durch das, was ihr so jeden Tag erlebt. Auch bei euch hat sich Gott bezeugt. Er hat viel Gutes getan. Er hat euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben. Er hat euch ernährt. Und er hat eure Herzen mit Freude erfüllt. Und hier sagt Paulus, und da sind wir bei Freude an der Schöpfung. In dieser Schöpfung zeigt sich der Schöpfer. In dem, was erschaffen ist, zeigt Gott einen Teil seines Wesens. Das ist eine Mitteilung von Gott an uns. Dass es Regen gibt, fruchtbare Zeiten. Das ist ein Zeugnis, das Gott uns gibt. Und darum finde ich zum Beispiel so Blumen ja auf dem Altar. Ich meine, wenn wir das mal interpretieren, ich meine, das habt ihr jetzt so zusammengesteckt, super schön. Das hier, sagt Paulus, ist ein Zeugnis von Gott. Das ist eine Nachricht von Gott. Der will uns damit was sagen. Farben, Gerüche. Das wächst. Also das jetzt nicht mehr, aber grundsätzlich ist das erstmal gewachsen. Und es ist nicht überzogen zu sagen, dass das eine Nachricht von Gott an uns ist. Das ist was Paulus den Menschen dort in Lystra sagt. Und sagt, Gott hat ein Zeugnis gegeben in seiner Schöpfung. Was lesen wir da? Wir lesen, Gott will Vielfalt, Gott will Buntheit, Gott will Wachstum, Gott will Leben und Gott will Freude. Auch das sagt Paulus. Ihr wisst doch, essen, trinken, das ist doch schön, oder? Erinnert euch doch mal, wenn ihr so ein frisch gebackenes Brot und ihr riecht das und es tut euch richtig gut. Das ist ein Zeugnis Gottes. Wir müssen wieder lernen, die Predigt des Butterbrots zu hören. Kommt nicht von mir, sondern kommt von dem Prediger Wilhelm Busch. Der hat gesagt, wenn Gott uns das tägliche Brot gibt, dann geht es ihm dabei um unsere Herzen. Jedes Butterbrot, das wir essen, sagt uns, Gott wirbt um dein Herz. Jedes Butterbrot predigt uns, Gott will dein Herz bewegen. Dass wir doch diese Butterbrotpredigten hören wollten, dann wäre jede Mahlzeit ein kleines Fest. Und das ist was, da kann ich persönlich auch wirklich lernen von dem, was der Paulus da sagt. Und das müssen vielleicht nicht nur die Leute in Lystra lernen. Wenn du deine Augen zumachst, alles, was du dann siehst, das ist das, was du verdient hast. Das ist das, was du gemacht hast. Das ist das, was selbstverständlich ist. Nichts ist selbstverständlich. Nichts. Und nichts von dem, was wächst, von dir, von mir, haben du und ich gemacht. Alles ist Geschenk. Und das ist das, was Paulus den Menschen in Lystra sagt. Alles ist Geschenk. Jetzt denkst du, halt, Moment, Moment, Moment. Nicht alles. Der Mercedes vor der Tür war kein Geschenk. Den habe ich mir gekauft, da habe ich für gearbeitet. Ja, aber warum könntest du denn dafür arbeiten? Ja, weil ich fleißig bin. Ja, woher kommt denn dein Fleiß? Mein Papa und meine Mama haben mir das schon... Oh, mein Papa und meine Mama, die haben mir das beigebracht. Okay, woher haben die das? Ja, aus unserer großen Kultur. Der Deutsche ist fleißig. Ja, wo kommt das denn her? Keiner von denen, die hier sitzen, haben unsere Kultur gemacht. Keiner von uns, die wir hier sitzen, kann sagen, das habe ich ziemlich gut hingekriegt, wie ich bin. Das ist alles Geschenk. Das tut ein bisschen weh, aber es ist so befreiend, weil dann alles mit Dank genossen werden kann. Dem besonders Fleißigen tut das jetzt besonders weh. Hey, aber ich meine, sei doch dankbar. Sei doch dankbar, dass du so unglaublich strebsam und fleißig und zielbewusst sein kannst. Halleluja. Preis dem Herrn dafür. Das ist so schön für dich. Du kannst Erfolge feiern in deinem Leben. Surfe die Welle, solange sie da ist. Das ist richtig, richtig gut. Aber erheb dich nicht über deinen Bruder, der das nicht hinkriegt. Sei dankbar für das, was du hast. Nichts ist verdient. Freude. Freude an jeder Kleinigkeit. Wäre das nicht was? Wenn wir uns so angucken, unseren Körper, dass wir riechen können, dass wir schmecken können, dass wir denken können. Musik. Halleluja, Musik. Niemand von uns hat sich Musik ausgedacht. Aber sie tut so gut. Und sie zieht einmal komplett durch. Und plötzlich sind alle Seelen, die hier sind, vereint in einem Lied. Halleluja. Hast du dir das ausgedacht? Nee. Ich glaube, wir müssen für diese ganz einfachen Selbstverständlichkeiten wieder einen Blick kriegen, wieder einen Kopf kriegen dafür. Wir müssen die Predigt des Butterbrots wieder lernen. Wäre das nicht was? Wenn diese Christen dafür bekannt sind, dass sie die Kleinigkeiten schätzen, wenn diese Christen für ihre Freude an der Schöpfung bekannt sind, wenn unser sonntäglicher Gruß ist nicht Moin, Moin, sondern Freude und so, ja, Freude. Das wäre doch großartig. Ich glaube, was wir bekommen als Folge von einer Dankbarkeit für die alltäglichen Dinge, ist zum einen, dass wir ein dankbares Leben bekommen, das viel erträglicher ist für uns selber, und wir werden auch viel erträglicher für die anderen um uns herum. Jeden Atemzug zu empfangen als ein Geschenk, das ist ein Geschenk für uns und das ist ein Geschenk für andere. Ich habe einen Freund, da wird man jetzt nicht von Ferne sagen, wow, der hat richtig Glück gehabt, der hat ein richtig cooles Leben. Das ist echt ein Knaller. Irgendwann erblindet, inzwischen regelmäßige Blutwäsche aus Gesundheitsgründen, in einem Pflegeheim. So, und wann immer ich telefoniere mit dem, sagt er, Betty, ich bin so dankbar. Mir geht's richtig gut. Ich danke unserem Herrgott. Das ist richtig gut gekommen alles. Wahnsinn. Das freut mich. Und das führt auch zu einer Wertschätzung dessen, was um uns ist, von uns selber, den Menschen um uns und auch der Schöpfung um uns. Wir sprechen in diesen Tagen viel von Verantwortung für die Schöpfung. Ich glaube, diese Verantwortung wird nicht funktionieren, wenn wir das als eine Pflicht uns gegenseitig immer wieder entgegenrufen. Ihr müsst doch Verantwortung tragen. Na klar müssen wir das. Aber wie schön wäre das, wenn wir das tun aus einer Freude, aus einer Dankbarkeit für das, was wir haben, aus einer Wertschätzung dieser Schöpfung gegenüber. Dass wir nicht sagen, ja, wir müssen das am Laufen halten, weil das funktioniert, sondern dass wir sagen, das haben wir von unserem Papa in die Hand bekommen. Das haben wir vom Schöpfer des Himmels, der Erde, des Meeres. Das hat er uns gegeben. Und aus Dankbarkeit an dieser Stelle zu sagen, wir wollen Verantwortung tragen für diese Schöpfung, aus Freude Schöpfungsverantwortung zu tragen, das ist doch viel, viel schöner und ich glaube auch effektiver als alles, wo wir uns sagen, dass wir das alles mal müssten. Und zum Schluss wird Gott durch ein Leben in Dankbarkeit wird wieder Gott. Gott wird wieder Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres und nicht wir selber. Wenn ich dankbar nehmen kann, bin ich nicht mehr der Mittelpunkt meines Lebens. Dann erkenne ich an, ich kann ein paar Sachen. Ein paar Sachen kriege ich auch hin. Aber für 100% von dem, was ich hinkriege, für das muss ich dankbar sein. Wie der Apostel sagt, es gibt doch nichts, guckt euch doch an, es gibt doch nichts, was ihr nicht empfangen hättet. Und diese Haltung der Dankbarkeit heiligt dann auch das, was ich tue. Im 1. Timotheus 4, 4. Kapitel, Vers 4 oder so, guckt mal nach, sagt Paulus, dass alles das, was mit Dank genossen wird, das kann doch nicht schlecht sein. Und er sagt, alles, was Gott gemacht hat, ist gut. Dieser Dank heiligt unser Leben. Von daher, krasse Story auf jeden Fall und ein, wie ich finde, großartiges Lehrstück. Am Ende aber vermutlich nicht besonders erfolgreich. Denn die Geschichte geht weiter. Mit Paulus und Barnabas. Die Leute hören sich das an. Und die hören, er tat Gutes, gab euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten. Mit Nahrung und mit Freude erfüllte er euer Herz. Und alle so, ja, danke schön. Aber sie ließen kaum abzuopfern. Und sie sagen, ja, ja, klar bist du Paulus und Barnabas. Wir nennen euch jetzt Paulus und Barnabas, richtig? Zeus und Hermes. Nein, wir sind nicht Zeus und Hermes. Ja, ja, nur der wahre Messias verbirgt seine Messianität. Nein, wir sind es wirklich nicht. Und sie wollen nicht aufhören. Und der Zeus-Prediger hat seinen ganzen Kram schon am Start. Und natürlich feiert er sein Opferfest. Und es ist uns nicht überliefert, dass wahnsinnig viele Menschen in Lystra zum Glauben gekommen wären. Was uns überliefert ist, dass die Leute aus Antiochien und die Leute aus Ikonion, die damals schon vorher, in den Tagen vorher nicht gut auf sie zu sprechen waren, die sind dann nach Lystra gekommen und haben nochmal ein bisschen aufgeräumt. Und haben dann gesagt, ach hier, Paulus und Barnabas sind bei euch, ne? Ja, Zeus und Hermes. Was, Zeus und Hermes? Das sind Lügner, das sind Betrüger, die sind schlimm. Und am Ende landen Paulus und Barnabas vor der Stadt und werden gesteinigt. So, dass man glaubt, sie seien tot. Ja, da sind sie nachher nicht, die Geschichte geht weiter. Also von daher vielleicht nicht die überzeugendste Missionsgeschichte, aber wie ich finde, ein großartiges Lehrstück. Und ja, ich möchte schließen mit einem Gebet, das ich mit uns sprechen möchte. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für alles, was du gegeben hast. Für die Schöpfung, für jeden Grashalm, für jeden Atemzug. Ich danke dir für die Möglichkeiten, die wir haben, dass wir denken können, dass wir gehen können, entscheiden können, einatmen und ausatmen. Ich danke dir für Musik, ich danke dir für Freundschaft. Ich danke dir für Gemeinschaft. Vor allem danke ich dir, dass du in Jesus Christus deutlich geworden bist und in ihm klar gemacht hast, dass du alles für uns willst und dass deine Liebe zum Leben so viel größer ist als der Tod. Und ich danke dir, dass du Paulus und Barnabas angezündet hast, dass du ihnen begegnet bist. Ich danke dir, dass uns auch diese Nachricht erreicht hat und dass wir heute hier in der Matthäuskirche sitzen dürfen und danken dürfen. Amen.